SRF 2 Kultur.
Wer hat dir den weiten Weg gezeigt? Wer hat dir den weiten Weg gezeigt? Den Weg nach Sao Tome. Wenn du mir einen Brief schreibst, schreibe ich dir zurück. Wenn du mich vergisst, vergesse ich dich, bis du zurückkommst.
Cesária Évora, die Grande Dame der kapverdischen Musik, singt von der Saudade, diesem bittersüßen Gefühl des Mangels.
Es ist natürlich gerade in einem Inselland wie den Kapverden eine Sehnsucht nach etwas, das in der Ferne liegt. Oder aus der Diaspora heraus gesehen, die Sehnsucht nach dem eigenen Heimatland.
Die kapverdischen Inseln liegen im Atlantik, etwa 500 Kilometer vor der Westküste Afrikas. Auf 9 bewohnten kleinen Inseln leben rund 500.000 Menschen. Über 1 Million Kapverdianer leben außerhalb ihrer Heimat, verstreut auf der ganzen Welt. Durch die außergewöhnliche Lage der Inselgruppe mitten im Atlantik hat sich ein unglaublicher Reichtum an Musiktraditionen entwickelt, der seinesgleichen sucht.
Dadurch, dass sie diese Stellung im Sklavenhandel und später dann halt auch im allgemeinen Handel gehabt hat, dass dort auf jeden Fall extrem viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Musikstilen gelandet sind.
Die Bevölkerung der Kapverden wehrte sich gegen die Sklaverei. Sie stand Hungersnöte aus, kämpfte für Unabhängigkeit und Demokratie. Die Musik begleitete diese Entwicklungen stets. Mein Name ist Igor Basic und ich werde mich in dieser Passage auf eine klangvolle Spurensuche dieser bewegten Geschichte begeben. Meine Leidenschaft für die kapverdische Musik begann ganz unaufgeregt, zu Hause in Zürich vor dem Laptop. Wie so oft stöberte ich im Netz auf der Suche nach Musik aus aller Welt. Südamerikanische, arabische oder afrikanische Musik. Den YouTube-Algorithmen sei Dank stieß ich nach einer Weile auf folgendes Lied. Lässig dieser Typ im Video seine Geige hält. Er trägt ein Beret auf dem Kopf. Es ist Nacht, hinter ihm 3 Männer mit Gitarre und ein Perkussionist. Sie stehen offenbar vor dem Swimmingpool einer Hotelanlage. In der Beschreibung des Videos steht:
Nionani, Studio Morabeza, Cumus Meliors Artistas di Cabo Verde.
Die kapverdischen Inseln also. Dieser repetitive Rhythmus, fast wie ein Mantra, durchzogen von diesem melancholischen Geigenspiel. Diese Klänge lösen irgendetwas in mir aus, das ich bis heute nicht beschreiben kann. Nachdem ich das Lied dann gefühlt 1 Woche lang in Dauerschlaufe gehört hatte, kam mir plötzlich ein Gedanke, der mich zuerst amüsierte, dann aber nicht mehr losließ. Warum nicht auf die Kapverden fliegen und dem Geigenspieler Nionani die Hand schütteln? Immerhin hatte ich meinen 3-wöchigen Herbsturlaub 2017 noch nicht verplant. Und da war eine Reise auf ein Inselparadies vielleicht gar keine so schlechte Idee. Gesagt, getan. Ein paar Wochen später landete ich spät abends auf der Hauptinsel Santiago in der Hauptstadt Praia. Nach einer erholsamen Nacht machte ich mich am Morgen auf zum Stadtzentrum. Die Suche nach dem Geiger Nyonani konnte beginnen. Damals stellte ich mir vor, wie ich 3 Wochen lang von Insel zu Insel reisen würde, wie ich alle Einheimischen nach ihm ausquetschen würde. Schon verrückt, ich wusste damals gar nicht, ob Nyonani überhaupt noch lebte und wenn ja, ob er zurzeit überhaupt auf den Kapverden war. Es dauerte nicht lange, bis ein Einheimischer auf mich zukam. Sein Name war Mario und er bot mir an, am Folgetag gemeinsam eine Tour rund um die ganze Insel zu machen. Klingt gut, sagte ich, obwohl sein Touristenführerausweis selbst gebastelt aussah. Wann gehen wir los von hier morgen? Fragte ich. Mario antwortete, um 7 Uhr früh und wenn wir dann am Abend wieder zurück sind, könnten wir noch in eine Bar gehen. Dort gäbe es morgen Abend ein tolles Konzert von einem Geigenspieler. Warte mal, ein Geigenspieler? Fragte ich erstaunt. Der heißt aber nicht etwa Nyonani. Mario sah mich erstaunt an. Doch, genau, woher kennst du den? Fragte er. Na, wegen dem bin ich hierher gekommen. Ich möchte Nyonani finden und ihm sagen, wie sehr seine Musik mich berührt hat. Mein Fremdenführer Mario war baff. Von diesem Moment an wussten wir beide, dass wir musikalisch auf derselben Wellenlänge waren. Auf der Inseltour in kleinen ÖV-Minibussen, etwa 10 Personen haben darin Platz, erzählte mir Mario dann viel über die Musik und natürlich auch über die Geografie der Inseln. Etwa, dass man den Archipel in 2 Hauptgruppen unterscheide. Die Inseln Barlavento im Norden, also über dem Wind, und die südlichen Inseln Sotavento unter dem Wind, zu denen auch die Hauptinsel Santiago gehört, auf der wir uns befanden. Durch die relativ großen Distanzen zwischen den Inseln hat jede Insel aber auch eine ganz eigenständige Musik, Kultur und Demografie entwickelt und ihre eigene kreolische Sprache, das Kriol.
Kann man sich vorstellen, als eine Sprache, die als vereinfachte Kommunikationssprache zwischen den Sklavenhaltern und den Sklaven entstanden ist, eine Art vereinfachtes Altportugiesisch, das dann aber mit der Zeit zur Muttersprache der ortsansässigen kapverdischen Bevölkerung geworden ist.
Sagt Roberto Zauk. Er ist Historiker und spezialisiert auf westafrikanische Geschichte. Mit ihm habe ich nach meiner Reise ein ausführliches Interview zur Geschichte der Kapverden geführt.
Es gibt Versuche, vor allem das Kreol der größten Insel Santiago zu kodifizieren und zu einer Schriftsprache zu machen. Aber das stößt auf anderen Inseln verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. Also es wäre wie, wenn wir uns in der Schweiz jetzt entscheiden würden, Zürichdeutsch zur Nationalsprache zu machen. Da hätten andere auch nicht unbedingt Freude dran.
Neben Roberto Zauk habe ich nach meiner Reise auf die Kapverdischen Inseln auch mit dem Musikwissenschaftler Martin Ringsmuth von der Universität Köln gesprochen. Er schreibt zurzeit eine Doktorarbeit über Kola San John, eine kapverdische Musiktradition. Er war schon mehrmals auf den Inseln und kennt sich gut aus mit der Musikgeschichte des Landes.
Kapverdische Musik ist häufig auf Kriol und normalerweise lassen sich dann hier auch Schattierungen ablesen. Also beispielsweise sind viele Mourner, die etwas älter sind, zwar auf Kriol, aber einem Kriol, was sehr nah an Portugiesisch dran ist, was vor allen Dingen das Vokabular anbelangt. Dann je nachdem, in welches Genre man guckt, beispielsweise Batuco oder Funana, ist überhaupt nicht in Portugiesisch zu denken.
Unterwegs auf der Hauptinsel Santiago stellte mir mein Tourguide Mario das kapverdische Nationalgericht Cachupa vor. Ein Eintopf aus gestampftem Mais, Bohnen und Salzfleisch. Wir tranken zusammen Grog, den traditionellen Zuckerrohrschnaps, und natürlich badeten wir bei angenehmen 32 Grad am wunderschönen Sandstrand von Tarrafal im Norden der Insel. Obwohl ich am Abend zurück in der Hauptstadt Praia voller Eindrücke und etwas müde war, konnte ich es kaum erwarten, den Geigenspieler Nyonani dann endlich live zu sehen. Und so trafen Mario und ich am späteren Abend beim Lokal Fogo d'Africa ein, das Feuer von Afrika. Vor dem Eingang stand, ganz alleine, ein Mann und rauchte eine Zigarette. Wir kamen näher und tatsächlich, er war es. Kein geringerer als Nyonani. Mario begrüßte ihn und erklärte, dass ich nur wegen ihm auf die Kapverden gekommen war. Nyonani, ein hagerer Typ, etwa Mitte 50, etwas schüchtern, nickte mir zu, wir gaben uns die Hand, Mario machte ein Foto von uns beiden. Und ehe ich mich versah, saß ich mit einem Bier in der Hand in dem kleinen Lokal an einem Tisch. Auf der Bühne Nyonani mit Band. Was war ich für ein Glückspilz? Die Welt war gut. Ich saß das ganze Konzert mit einem strahlenden Gesicht am Tisch. Plötzlich aber kamen mir auch andere Gedanken. Meine Mission war bereits am zweiten Tag erfüllt. Ich hatte Jonani die Hand geschüttelt, ihn spielen sehen. Schon verrückt, dass ich einfach mal eben in ein Land fliegen konnte, um einen Musiker live zu sehen. Wie privilegiert bin ich eigentlich? Mein Guide Mario ist 10 Jahre älter als ich und war noch nie außerhalb der Kapverden. Er arbeitet hart als selbsternannter Touristenführer, um seine Familie durchzubringen. Auf unserem Inseltrip hatte ich viel Natur und Kultur gesehen, aber auch viel Armut. Die Musik der Kapverden ist wunderschön und das Leben sehr hart. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich beschloss genau das in den verbleibenden 2,5 Wochen auf dem Archipel, so gut es geht, herauszufinden. Zwei Tage später fuhr ich mit der Fähre auf die 4 Fahrtstunden entfernte Vulkaninsel Fogo, östlich von Santiago. Die Insel ist ein riesiger, aktiver Vulkan, der aus dem Meer ragt, gesäumt von einem schwarzen Sandstrand, Vulkansand. Die Menschen hier sehen leicht anders aus als auf Santiago. Sie haben eine etwas hellere Hautfarbe und viele von ihnen haben helle Augen, grün oder blau. Anscheinend haben sich hier die portugiesischen Kolonialherren besonders stark mit den afrikanischen Sklaven vermischt. Das bestätigt mir in der Schweiz auch der Historiker Roberto Zaug.
Ganz stark ist es natürlich auf den 2 Inseln, die wirklich auf der Sklaverei beruhten, Fogo und Santiago. Und eigentlich schon am Ende des 16. Jahrhunderts war die Mehrheit der Bevölkerung aus einer solchen Vermischung hervorgegangen. Als in einer Zeit, als das in der Karibik überhaupt fast noch nicht begonnen hatte, dieser Prozess. Insofern kann man die Kapverden vielleicht als ein frühes Labor eines Gesellschaftssystems begreifen, das dann später in Brasilien oder in der Karibik sich auf viel größerer Skala ausdehnt.
Die Kapverdischen Inseln sind tatsächlich die erste europäische Überseekolonie im subsaharischen Afrika. Wir schreiben das Jahr 1445. Der portugiesische Seefahrer Antonio Fernandes umrundet zum ersten Mal den bis dahin unbewohnten Archipel im Atlantik, rund 500 Kilometer vor der Westküste Afrikas. 10 Jahre später setzt dann der venezianische Seefahrer Alvis Cadamosto in portugiesischen Diensten als erster Mensch einen Fuß auf die Inseln.
Die Kapverdischen Inseln wurden Mitte des 15. Jahrhunderts von portugiesischen Schiffen ausgesichtet. Kurz darauf wurden dann auch diese Inseln von der portugiesischen Krone in Anspruch genommen. Und erst dann begann langsam eine Besiedlung der Inseln durch afrikanische Sklaven und durch europäische, mehrheitlich portugiesische Siedler.
Der Historiker Roberto Zaug lebt in Basel und forscht und lehrt an der Universität Zürich. Er hat sich auch aus persönlichen Gründen intensiv mit der Geschichte der Kapverdischen Inseln auseinandergesetzt.
Ich habe mich während dem Studium in Italien in eine kapverdische Frau verliebt, meine Frau, und habe eigentlich am Anfang mich auf europäische Geschichte spezialisiert und habe dann eigentlich erst nach meinem Doktorat auf westafrikanische Geschichte umgeschwenkt und mich in diesem Zusammenhang eben auch für diese Inseln interessiert, die ja ein interessantes Bindeglied zwischen Europa, dem Atlantik und den Küsten Westafrikas darstellen.
Diese günstige Lage des Archipels für den Handel von Waren und Sklaven erkannten auch die portugiesischen Kolonialherren im 16. Jahrhundert.
Anfangs war wirklich das Projekt mit der Inbesitznahme verbunden, die Inseln zu einer produktiven Stätte zu machen. Es wurde Zucker angebaut, es wurde viel Baumwolle angebaut. Mit der Zeit entwickelte sich die Rolle der Inseln aber immer wie mehr eigentlich zu einer Transitstation für Schiffe, die um Afrika herum nach Asien segelten, aber auch für Schiffe, die im Sklavenhandel tätig waren und insofern von Europa der afrikanischen Küste entlang in verschiedene Regionen Afrikas gingen, um Sklaven zu kaufen und diese dann wiederum in die Amerikas zu bringen. Und insofern waren die Kapverdischen Inseln ein Ort, wo man frisches Wasser an Bord nehmen konnte, Verpflegung kaufen konnte oder eben auch Matrosen rekrutierte.
Über 3 Jahrhunderte waren die Inseln Schauplatz des transatlantischen Sklavenhandels. Diese Rolle wirkt sich schon sehr früh auf die demografische Entwicklung der Inseln aus.
Eine kapverdische Bevölkerung entsteht, wie gesagt, eben durch die Immigration aus Europa, durch den Import afrikanischer versklavter Arbeitskräfte. Und so entsteht dann schon im 16. Jahrhundert eine kreolisierte Bevölkerung, die aus der Vermischung dieser Bevölkerungsgruppen hervorgeht.
Die Geburt also einer völlig neuen kreolischen Sprache und Kultur, entstanden durch das Miteinander verschiedenster Ethnien. Batuku, der Rhythmus dieser vermutlich ältesten Musiktradition der Kapverden, transportiert unmissverständlich die Sehnsucht nach Freiheit. Man nimmt an, dass dieses Ritual auf der Insel Santiago während der Sklavenzeit entstand. Frauen sitzen im Kreis und schlagen mit den Händen auf gepresste Tuchknäuel. Eine Tänzerin trägt Geschichten, Gerüchte oder einfach Neuigkeiten des Alltags vor. Ein um ihre Hüften gelegter Stoffgürtel erinnert an die Fesseln der Sklavenzeit. Der Chor der Frauen wiederholt dann diesen Gesang. Hier entsteht Gemeinschaft, Mut, Selbstermächtigung. Aus diesen Gründen war Batuku unter der Herrschaft der portugiesischen Kolonialherren verboten. Bis zur Unabhängigkeit der Kapverden 1975 wurde diese Tradition dementsprechend im Geheimen praktiziert.
Das, was als nicht zivilisiert, als vielleicht subversiv gegolten hat, wahrscheinlich kann man sich vorstellen, dass auch die Musik, die dann beispielsweise bei Batuku auch dazu gedient hat, dass sich Menschen treffen, dass in verschiedenen Ritualen wie beispielsweise Hochzeiten und Taufen und wichtigen Lebensabschnitten das auch aufgeführt wurde und dort halt so vielleicht ein zu großes Risiko für die Portugiesen dargestellt hat, dass sich dort eventuell widerständische Tendenzen breit machen können, da sich dann die Leute treffen und eventuell auf eigene Ideen kommen könnten.
Martin Ringsmuth betritt in seiner Forschung zur kapverdischen Musikgeschichte häufig Neuland, da diese, wenn überhaupt, dann nur sehr schlecht und erst ab dem 20. Jahrhundert richtig dokumentiert ist. Wie ist das möglich?
Das liegt offenbar an dem Desinteresse, was sehr lange Zeit die portugiesischen Kolonialherren an der Kultur ihrer Kolonien gehabt haben.
Diese Ignoranz und Zensur der portugiesischen Kolonialherren konnten aber der Entwicklung dieser reichhaltigen kapverdischen Kultur zum Glück nicht viel anhaben. Während meines Aufenthalts auf der Vulkaninsel Fogo fiel mir auf, dass viele Kapverdianer neben Portugiesisch und Kreolisch auch eine Fremdsprache reden. Dies, wie ich später erfahre, weil sie nach Jahren im Ausland auf die Inseln zurückgekehrt sind. So auch der Fahrer, der mich frühmorgens an den Fuß des Fogo-Kraters fuhr. In breitestem New York American English erzählte er mir unterwegs von den vielen Ausbrüchen des Vulkans. Zuletzt 2014, als die herausströmende Lava 3/4 der kleinen anliegenden Stadt unter sich begraben hatte. Viele Anwohner mussten hinunter in die Küstenstädte fliehen und nur wenige waren geblieben. So etwa der sympathische Bergführer See, mit dem ich später bis zur Kraterspitze hochstieg, auf 2800 Meter über Meer. Die Aussicht von dort oben ist atemberaubend. Und ich erkannte deutlich die Spuren der verschiedenen alten Lavaströme der letzten Jahrtausende. See zeigte mit der Hand Richtung Süden und sagte, das nächste Festland, das man von hier aus erreiche, wenn man immer geradeaus fahre, sei die Antarktis. In diesem Moment bekam ich eine Ahnung davon, was Cesária Évora meint, wenn sie im Lied Cabo Verde, Terra Estimada, die Insel mit 10 Sandkörnern vergleicht, die Gott in der Weite des Blauen Meeres verstreut hat. Zurück auf der Hauptinsel Santiago wollte ich mehr über den Widerstand der Sklaven erfahren. Mein Touristenführer Mario erzählte mir bei einem Bier, dass die versklavten Menschen damals auf der Insel Santiago zum Teil ins gebirgige Inselinnere geflohen waren. Dort gründeten sie dann ihre eigenen Communities und fingen an, eigene Kultur, Religion und Musikformen zu leben. Es war die Geburtsstunde des Funaná. Zurück in Zürich bestätigt mir der Musikwissenschaftler Martin Ringsmuth diese Entstehungsgeschichte des Funaná.
Was man sagen kann, ist beispielsweise, dass Batuco und Funaná auf der Insel Santiago hauptsächlich von den Badius gespielt wurde, bevor es halt mit der Unabhängigkeit dann populärer geworden ist. Und die Badius sind eigentlich die Nachkommen der ehemaligen Sklaven, die im Landesinneren sich halt relativ schnell von den portugiesischen Herren freigemacht hatten.
Die Badius integrierten die Instrumente und die Sprache der Kolonialherren in ihre Kultur, kreierten damit etwas Neues und benutzten dies dann wiederum im Widerstand gegen ihre Unterdrücker. Funaná war wie Batuco verboten. Im schwer zugänglichen Inselinneren von Santiago konnte es aber gären.
Was man über Funaná sagen kann, ist, dass es im Grunde steht die Ferro und die Gaita im Vordergrund.
Die Ferro, das ist eine Eisenraffel, die den Rhythmus vorgibt. Die Gaita, das ist ein Akkordeon, das im Funaná eine zentrale Rolle spielt.
Und die bilden den instrumentalen Grund und da wird dann quasi drüber gesungen und hier finden sich dann halt hauptsächlich auch Lieder über alltägliche Probleme, aber auch sehr, sehr sozialkritische Texte.
Vor allem die Band Ferro Gaita produziert heute Funaná, der sich sozialkritisch mit den Wurzeln auseinandersetzt. Heute handeln die Texte im Funaná aber immer öfter auch von Liebe und Flirt. Das Ganze klingt dann so. Der Sänger heißt Willy Semedo und er singt darüber, wie er versucht, eine junge Frau von sich zu überzeugen. Heute boomt diese energiegeladene Musikrichtung auf den Kapverden. Funaná ist die Musik der Jungen. Es ist cool, Funaná zu hören. Ich finde es faszinierend, dass die Wurzeln dieser Musik im Widerstand gegen die Sklaverei liegen. Funaná und Batuco sind während der Sklavenzeit ein Ventil, der einzige Ort der Freiheit. Über sehr lange Zeit also auch ein Weg, mit der Tragödie der Sklaverei umzugehen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann endet dieses dunkle Kapitel auch auf den Kapverden, wie mir Historiker Roberto Zaug erklärt.
1869 wird dann die Sklaverei auf den Kapverden ganz abgeschafft. Das Problem ist, dass die Abschaffung der Sklaverei mit keinerlei Landreform verbunden ist. Also die ehemaligen Sklaven, die bleiben eigentlich als landlose Bauern auf den Inseln und werden so einfach zu ausbeutbaren Arbeitskräften im Dienste der ehemaligen Sklavenhalter. Und das führt natürlich zu riesigen sozialen Problemen, auch zu Revolten.
Und es führt zu einer großen Auswanderungswelle. So erstaunt es nicht, dass die Emigration neben der Sklavenzeit eines der fundamentalen Elemente der kapverdischen Geschichte ist. Dabei ist nicht nur die Auswanderung nach Europa gemeint.
Im späten 15. und dann im 16. Jahrhundert ist eigentlich die wichtigste Destination sind die Küsten Westafrikas, weil man dort Handelsmöglichkeiten sieht. Seit dem späten 18. Jahrhundert emigrieren Kapverdianer nach Nordostamerika, also ins New England, Massachusetts, Rhode Island, wo sie eben als Walfänger ankommen. Das sind vorbeiziehende amerikanische Walfangschiffe, die auf den Kapverden Halt machen, um Wasser und Vorräte an Bord zu nehmen und immer wieder auch den einen oder anderen Matrosen.
Ganz wichtig in der kapverdischen Geschichte ist auch die Emigration auf die Insel São Tomé, wo Ende des 19. Jahrhunderts große Kakaoplantagen für die europäischen Märkte stehen. Auf die kleine Insel vor der Küste Äquatorialguineas emigrieren Zehntausende Kapverdianer unter sehr prekären Bedingungen.
Sich vorstellen, auf den Kapverden dieser Zeit gibt es diese rekurrierenden Hungersnöte. Die Leute sind praktisch gezwungen, die einzige Chance zu ergreifen, die sich ihnen bieten, und gehen nach São Tomé, wo sie unter härtesten Bedingungen auf den Kakaoplantagen arbeiten.
Die Musik ist steter Begleiter dieser Entwicklungen, sagt Martin Ringsmuth.
Es gibt sehr, sehr viele Lieder, die über das Leid sprechen, was beispielsweise durch die verschiedenen Hungersnöte auf den kapverdischen Inseln ausgelöst wurde, durch die mehr oder weniger unfreiwillige Immigration halt in die USA, nach Europa, aber auch die forcierte Arbeitsmigration auf die Plantagen auf São Tomé beispielsweise.
Allen voran die Sängerin Cesária Évora. Von genau dieser Entwurzelung, diesem gezwungenen Verlassen der Heimat, singt die barfüßige Diva in vielen ihrer Lieder. So auch im Lied Soldado.
Soldado wurde hauptsächlich durch die Stimme Cesária Évoras in die Welt getragen und dort dann auch das Bild der traurigen Kapverden, die von Mangel und von harten Lebensbedingungen, von Geliebten, die nicht dort sind. Das sind so die Themen, die in die Musik einen sehr starken Einfluss gefunden haben.
Cesária Évora kam 1941 auf der nördlich gelegenen Insel São Vicente in Mindelo zur Welt. Die Stadt gilt als kulturelle und musikalische Hauptstadt der Kapverden. Auf meiner Reise vor 2 Jahren war also schnell klar, dass ich dorthin musste. Dieses Mal war die Entfernung von der Hauptinsel Santiago aber zu weit weg für eine Fähre. Ich landete am Flughafen mit dem Namen Cesária Évora. Hier in Mindelo schien die Zeit eine Spur langsamer zu laufen. In der lebhaften Hafenstadt sah ich viele Musiklokale, Bars, Restaurants, viele Musiker und Künstler. Kein Zufall, dass hier in Mindelo die Morna entstanden ist und nicht zuletzt auch dank Cesária Évora international bekannt wurde, diese traurig-melancholische Musik. Man könnte denken, dass die Morna einen deutlichen Einfluss aus Portugal hat. Das Klavier, die Geige. Musikwissenschaftler Martin Ringsmuth relativiert.
Es ist schwierig zu sagen, das ist auf jeden Fall von Portugal in die Musik eingeflossen und das ist auf jeden Fall von mehreren afrikanischen Kulturen mit eingeflossen. Und ich glaube, hier zeigt sich eigentlich, wie vorsichtig man mit diesen Zuschreibungen sein soll. Weil letztendlich ist Morna genauso wie Batuco eine kapverdische Musikrichtung und die ist auch nur in diesem Zusammenspiel und in dieser Kolonialsituation herauszuverstehen.
Die Morna gilt für die portugiesischen Kolonialherren im Gegensatz zum Batuco oder zum Funaná als noble Musik. Man schmückt sich sogar damit.
Es gab beispielsweise diese Kolonialschauen, die regelmäßig stattgefunden haben, die dann in Portugal so eine Menschenschau mit der Darstellung von den Kulturen aus den Kolonien darstellte, also so eine Art menschlicher Zirkus. Und dort wurden dann beispielsweise Morna als ein Paradebeispiel guter Assimilation dargestellt und war auch lange Zeit eigentlich die Musik der Oberschicht, der Tanzsäle.
Heute ist die Morna, genauso wie alle anderen Musikrichtungen, ein integraler Bestandteil der kapverdischen Kultur. Die spürt man vor allem in Mindelo, wo die Musik tagsüber in vielen Restaurants und Bars zu hören ist. Doch wenn es Nacht wird, sind dort neben der Morna auch andere, etwas schnellere, fröhlichere Rhythmen zu hören, wie etwa das Lied «Dança Mami Criolla» von Tito Parish. Diese tanzbare Version der Morna nennt sich Coladeira.
danza ma mi criolla, volano a me, pensa una passata di nuvola nera. Danza ma mi criolla, volano a me, pensa una passata di nuvola nera. Sabura e lana, no stecca, cavu feti, la notte sentina, me in nostra visão.
Es ist eine Feier- und Tanzmusik. Vor allen Dingen spiegelt sich das auch in den Texten wider, die häufig satirisch und eher leichteren Charakters sind. Und im Kern sind ganz, ganz viele Coladeiras, die man heute auf verschiedenen Compilations von kapverdischer Musik findet, haben im Grunde drei Akkorde. Und das wäre C, F und G. Und das würde, glaube ich, Coladeira fürs Erste ganz gut beschreiben.
Die Coladeira kam in den 1950er und 60er Jahren auf und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil des kapverdischen Musikreichtums. Nicht zuletzt auch am großen Karneval von Mindelo, der jedes Jahr im Februar und März stattfindet. Ich war damals 2017 im Oktober auf den Kapverden und verpasste dieses Spektakel leider. Umso mehr nutzte ich die Gelegenheit, Mindelo in dieser ruhigen Jahreszeit genau anzuschauen. Ich spazierte durch die Straßen und Gassen zwischen prachtvollen Bauten im portugiesischen Kolonialstil. Sie verleihen der Stadt ein besonderes Flair. Sie erinnern aber auch an die lange Kolonialzeit. Tatsächlich sind die Kapverden das Land in Afrika, das am längsten kolonisiert war. Von den 1460er Jahren bis zur Unabhängigkeit 1975. Also über ein halbes Jahrtausend. Der Weg in die Unabhängigkeit war lang und steinig und er begann auf der Insel Santiago. Verschiedene Faktoren führen zur Unabhängigkeitsbewegung auf den Kapverden. Die jahrhundertelange Unterdrückung durch die Kolonialherren, schlechte wirtschaftliche Lage und Hungersnöte, der Wunsch nach einer Landreform und nicht zuletzt auch Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Afrika, die als Vorbild dienen. Ausgerechnet das diktatorische Salazar-Regime in Portugal stellt sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts als ungewollter Beschleuniger der kapverdischen Unabhängigkeit heraus, mit traurigen Folgen für die Bevölkerung des Archipels, sagt Roberto Zaug.
Dramatisch wird das sichtbar in den 1940er Jahren, als große Hungersnöte ins Land hereinbrechen. Also in den 40er Jahren stirbt wahrscheinlich ein Viertel der Bevölkerung am Hunger und in einer Zeit, in der das Salazar-Regime eigentlich mehr oder weniger eine aktive Hilfe für die Inseln verunmöglicht. Und das nährt natürlich die Wut auf den Inseln, das nährt dann in den darauf folgenden Jahrzehnten auch wirklich der Wille, unabhängig zu werden.
Eine Person ist für die Unabhängigkeitsbewegung der Kapverden besonders wichtig, der Agrarwissenschaftler und Intellektuelle Amilcar Cabral.
Amilcar Cabral wurde in Guinea-Bissau geboren, seine Eltern stammten allerdings von den Kapverden ab, sein Vater war Lehrer. Amilcar Cabral wächst ein bisschen in Guinea-Bissau auf, dann kommt er später wieder auf die Kapverden, geht dann in São Vicente aufs Gymnasium und studiert dann in der Metropole Lissabon. Und in Lissabon reift dann wirklich das Projekt der Unabhängigkeitsbewegung heran, weil in Lissabon trifft er im Studentenwohnheim auch auf Angolaner, auf Mozambikaner, die dort studieren und gemeinsam fangen sie an diesem Projekt des antikolonialen Kampfes zu stricken.
Guinea-Bissau an der Westküste Afrikas ist damals ebenfalls noch immer eine portugiesische Kolonie und traditionell stark mit den Kapverden verbunden. In den 1950er Jahren entsteht dann auch die Partei PAIGC, die Partido Africano para la Independencia de Guinea e Cabo Verde. Sie zeigt, wie stark die beiden Länder damals verbunden sind und am selben Strick ziehen.
Diese Gründung steht im Zusammenhang auch mit anderen Unabhängigkeitsbewegungen wie der MPLA in Angola und der Frelimo in Mosambik. Und dann 1963 geht in Guinea wirklich der Befreiungskampf los. Also diese Unabhängigkeitsbewegung schreitet zum bewaffneten Kampf.
Während in Guinea-Bissau der bewaffnete Unabhängigkeitskampf losgeht, werden die kapverdischen Inseln größtenteils davon verschont. Nach Jahren des Kampfes richtet Amilcar Cabral im Januar 1973 sich einmal mehr an seine Landsleute.
Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta,
Genossen und Mitbürger, in diesem Moment, in welchem wir ein neues Lebens- und Kampfjahr beginnen und sich unser Kampf für die Unabhängigkeit des afrikanischen Volkes zum 10. Mal jährt, muss ich alle daran erinnern, alle Aktivisten, Kämpfer und Parteiverantwortliche, dass in dieser Stunde Taten gefordert sind, nicht Worte. Taten in Guinea-Bissau, die jeden Tag stärker und effektiver sein müssen, um so den portugiesischen Kolonisatoren noch größere Niederlagen zuzufügen. Taten, um ihre kriminellen und letztlich zum Scheitern verurteilten Versuche zu vereiteln, unser Land zurückzuerobern. Taten auf den Kapverden, die jeden Tag engagierter und besser organisiert sein müssen, um unseren Kampf auf eine neue Ebene zu tragen. Taten in Übereinstimmung mit den Hoffnungen unseres Volkes, die totale Unabhängigkeit unseres afrikanischen Vaterlands zu erreichen.
Am 25. April 1974 setzt die sogenannte Nelkenrevolution in Portugal dem autoritären Salazar-Regime ein Ende. Die neue Regierung kündigt sofort den Rückzug Portugals aus seinen Kolonien an. Im Falle von Guinea-Bissau erkennt sie die PAIGC-Regierung an, die nunmehr an den Aufbau eines unabhängigen Landes gehen kann. Ein Jahr später, am 5. Juli 1975, wird die Unabhängigkeit der Kapverden ausgerufen. Amilcar Cabral erlebt dies aber nicht mehr mit. Zwei Jahre zuvor wird er bei einem Putschversuch aus den eigenen Reihen erschossen. Mit diesem Märtyrertod geht der intellektuelle Anführer der Unabhängigkeit definitiv in das kulturelle Gedächtnis der Kapverden ein. Das sagt auch Musikwissenschaftler Martin Ringsmuth.
Amilcar Cabral ist sowohl als Nationalheld, aber auch als kultureller Mensch immer noch sehr geschätzt und im kulturellen Gedächtnis Kapverdes präsent. Und viele Lieder aus dieser Zeit, die den Tod Amilcar Cabrals besingen, also «O Mori Sedu», du bist zu früh gestorben, oder beispielsweise gibt es den Slogan, den man in vielen Liedern auch wieder findet, Cabral ist nicht tot, im Sinne von seine Ideen, seine Ansichten, er lebt in uns weiter und wir müssen den Weg weitergehen. Und das findet sich auch in einigen Liedern.
Im Lied der populären Band Osh du Baroish heißt es: Zuerst Patrice Lumumba,
Kongo 1961 ermordet.
Dann Kwame Nkrumah,
Ghanas erster Präsident und Leaderfigur des Panafrikanismus, 1966 weggeputscht.
Später Che Guevara,
1967 hingerichtet.
Und jetzt du, Amilcar.
Cabral, 1973 ermordet.
Cabral wird also in eine Reihe mit den großen antikolonialen Unabhängigkeitshelden gestellt. Als ich dieses Lied zum ersten Mal höre, berührt es mich sofort, ähnlich wie bei Nyonani. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, spüre ich die Dringlichkeit. Es ist nicht einfach ein Popsong. Im mittleren Teil des Liedes geht es dann ganz um Cabral, der direkt angesprochen wird.
Für die Freiheit deines Volkes kämpfen, dein Volk zu lehren, vorwärts zu schauen, etwas anderes konntest du nicht.
Das Lied erscheint 1976, also knapp ein Jahr nach der Unabhängigkeit und bloß drei Jahre nach Cabrals Ermordung. Der patriotische Enthusiasmus steht damals im Zenit.
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit hat dann die sozialistische Regierung Kapverdes und Guinea-Bissaus auch dafür gesorgt, dass eigentlich marginalisierte Musikformen und Traditionen gepusht werden. Also ganz im Sinne einer klassenlosen Gesellschaft, sage ich mal.
Diese Öffnung bot wiederum Platz für neue Bands, die sich wieder den traditionellen Klängen widmeten. So etwa die Band Nyo Balta. Ihre Texte sind sehr stark von diesem patriotischen Geist erfüllt und der Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln. Und natürlich auch auf die Kämpferinnen und Kämpfer der Unabhängigkeitsbewegung. Zum Beispiel die junge Kapverdianerin Ernestina Titina Sila.
Titina, Titina Sila, eroina di Noterra. Titina, Titina Sila, eroina di Noterra. Doga po fica na caminho, mano po vunta levantado. Doga po fica na caminho, mano po vunta levantado. Povo de Guiné Cabo Verde, jura que esquece ver um.
Titina Sila war eine Guerillakämpferin des BAIGC aus Guinea-Bissau. Sie hatte eine Führungsfunktion in der Guerilla-Bewegung, war in der UdSSR politisch ausgebildet worden, hatte die erste Hilfeabteilung der Truppen organisiert. Als sie im Januar 1973 nach Conakry reist, um am Begräbnis von Amilcar Cabral teilzunehmen, fallen sie und ihre Begleiter in einen portugiesischen Hinterhalt und werden getötet. In der Folge wird Titina Sila zur weiblichen Märtyrerfigur, die in der antikolonialen Heroengalerie den Mann Cabral ergänzt. Der 30. Januar, ihr Todestag, ist in Guinea-Bissau der Tag der Frau. Anscheinend gibt es nur ein einziges Bild von Ernestina Sila in Kampfuniform, der Cabral-Kappe, einem strahlenden Lachen und einem Baby im Arm. Ein Bild, das im lusophonen Afrika, also dem portugiesischsprachigen Afrika, eine ikonische Stellung hat und immer wieder auf Poster abgedruckt wird. Im Lied wird Titina Sila gefeiert als
Heldin unseres Landes. Den Frauen von Guinea und Kap Verde bist du ein Beispiel. Dem Portugiesen hast du dich in den Weg gestellt. Mit unserem Volk zusammen dich erhoben. Die Pioniere unserer Partei legen dir zu Ehren Blumen nieder.
Interessant im Text ist die Verwendung der zweiten Person Singular. Wie im Lied über Amilcar Cabral wird hier die tote Titina direkt angesungen. Ich habe selten eine so geschmeidige Musik gehört, die so viel Geschichte in sich trägt.
Musik ist ein wichtiges Instrument, um überhaupt Leute zusammenzubringen, um Botschaften auch zu verbreiten und Gemeinschaft zu schaffen. Und in dieser Rolle ist, glaube ich, halt auch vor allen Dingen die Rolle von Musik in der Unabhängigkeitsbestrebung auch zu sehen.
Eine weitere wichtige Gruppe in den 1970ern, die Band Black Power. Sie besingt etwa mit elektronischen Klängen untermalt die Unabhängigkeitspartei BAIGC.
Rapazes novo, belles bobos cabida, a camida os caçabura na sabores da cufaca. Des bem fazer desgraça, xuxa nome de povo, povo de Santiago, se o mar praia, o sinal de medo. Tá chintado, tá esperando os rapazes nobu. E os gozanhos da cufaca, manhos lembra na PAGC. Tá chintado, tá esperando os PAIGC, que tá brandanhos. PAIGC, que tá brandanhos.
Charakteristisch für diese Zeit die Hammond-Orgel.
Die Hammond-Orgel kommt aus dem Westen. Gleichzeitig reinterpretiert man gewisse Rhythmen wie den Batuk-Rhythmus und baut ihn in eine mit modernen elektrischen Instrumenten gespielte Musik ein und versieht das Ganze mit sehr politisierten, sozialkritischen Texten.
Die Bedeutung der Musik im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit hat vor allem auch mit der kapverdischen Diaspora zu tun, etwa mit den Communities in den Niederlanden, in Frankreich, den USA, in Luxemburg oder Portugal.
Die Wichtigkeit der Diaspora ist auf keinen Fall wegzudenken, weil allein die Infrastruktur, die notwendig ist, um eine Aufnahme zu machen, also von Instrumenten angefangen, über Tonstudios, das technische Know-how, um Tonstudios zu betreiben und CD-Pressen etc., das findet sich kaum in ausreichender Form auf den Inseln zu dieser Zeit. Und deshalb ist allein, was die Infrastruktur für die Musik angeht, ist die Diaspora unglaublich wichtig. Und so lässt sich dann auch erklären, dass viele der Musik, die wir mit den Kapverden verbinden und die auch auf den Kapverden gehört wird und dort zirkulieren, dass die aus der Diaspora kommen.
Sagt Martin Ringsmuth. In der Diaspora werden Schallplatten mit moderner kapverdischer Musik produziert, die diese politischen Umbrüche zum Thema haben. So wird der politische Wandel auf den Inseln von außen kommentiert und befeuert. Der Erfolg dieser im Ausland produzierten kapverdischen Musik führt in den 1980er Jahren zu einem regelrechten Boom der kapverdischen Musik.
Diese Musikrichtungen sind international auch erfolgreich geworden. Also beispielsweise eine der bekanntesten international tourenden Bands war Roche de Cabo Verde. Hinzu kommen dann auf den Kapverden sehr, sehr beliebte und bekannte Bands wie Ostobaroch oder auch Bulimundo, die sich quasi an modernen Formen traditioneller Musik bedient haben, die sehr erfolgreich wurden.
Neue elektronische Klänge werden mit traditionellen Klängen verbunden. Beispiel die Band Bulimundo. In ihrem Lied «Democracia», das in den 1980er Jahren zum Hit wird, singen sie, vom Synthesizer und Drum Machine untermalt, von der Sehnsucht nach Demokratie. Denn mit der Unabhängigkeit alleine ist der Kampf für Freiheit noch nicht gewonnen. Die regierende Partei, die PAIGC, ist marxistisch orientiert und errichtet schnell eine linksgerichtete Einparteiendiktatur. Die Bevölkerung aber möchte die Demokratie.
Das war ein Generationenwechsel, der sich einerseits intern anbahnt, da ist eine neue Generation, die schon während der Unabhängigkeit im unabhängigen Kapverde aufgewachsen ist und die nicht unbedingt auf der gleichen Linie fortfahren wollte wie die Väter und Mütter. Und andererseits ist natürlich auch der weltpolitische Umschwung mit dem Fall der Berliner Mauer, mit der Desintegration der UdSSR, die dann dazu führen, dass 1990 die Reformen angebahnt werden und dann 1991 die ersten freien Mehrparteienwahlen im Land stattfinden. Ein Prozess, der Mudanza genannt wird, also eigentlich Wende wie in Deutschland.
Weniger als ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer wird 1990 auf den Kapverden das Mehrparteiensystem eingeführt. Im selben Jahr gründet die Opposition die Bewegung für Demokratie, die dann in den ersten demokratischen freien Wahlen 1991 mit überwältigender absoluter Mehrheit zur stärksten Kraft wird. Die kapverdischen Inseln zählen heute zu den stabileren und wohlhabenderen Ländern in Afrika. Dies hat unter anderem mit dem Tourismus, aber auch mit dem Geld zu tun, das die Kapverdianer in der Diaspora ihren Familienmitgliedern auf den Inseln zukommen lassen. Zur Erinnerung, rund 1 Million Kapverdianer leben in der Diaspora, doppelt so viele wie auf den Inseln. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt ist die Diaspora auch bis heute mitverantwortlich für den kapverdischen Musikreichtum. Ein ganz großer Name, Mayra Andrade. Sie hat viele ihrer Stücke im Ausland produziert und zählt mittlerweile mit Cesaria Evora, Lura und Sara Tavares zu den bekanntesten Sängerinnen der Kapverden. Dieses Lied heißt «Dispedida», «Lebe wohl» und ist ebenfalls auf Kreolisch.
Oh,
Brasilien und Frankreich feiert Mayra Andrade große Erfolge und tritt regelmäßig auf. Folgenden Ausschnitt aus einem Konzert vor einem Jahr im Théâtre des Bouffes du Nord in Paris sollte man als Musikliebhaber meiner Meinung nach unbedingt einmal gehört haben.
Also in den letzten Jahren, gerade in der Folge des Erfolgs von César de Évora, sind ganz viele kapverdische Künstlerinnen und Künstler im internationalen Feld bekannt geworden. Also beispielsweise Mayra Andrade oder Tito Parrish, Bana, Ildo Lorbu. Unglaublich viele Musikerinnen und Musiker, die häufig in CD-Regalen da vor ein paar Jahren noch unter dem Genre-Titel World Music wahrscheinlich zu finden waren. Und die wirklich sehr, sehr gekonnt auf traditionellere Musikformen zurückgreifen, diese miteinander verbinden, modernisieren oder auch teilweise Hommage an Cesaria und ältere Stile auch tatsächlich noch zollen.
Am letzten Tag meiner Reise durch die Kapverdischen Inseln traf ich noch einmal meinen Tourguide Mario. Wir gingen ein letztes Mal ins Fogo d'Africa, noch einmal den Geiger Nyo Nani hören, wegen dem ich ja ursprünglich überhaupt auf die Inseln gekommen war. Es rief mir in Erinnerung, welche Emotionen mich 3 Wochen zuvor zu dieser großen Reise bewegt hatten. Und so flog ich zurück nach Zürich mit einem Rucksack voller kapverdischer Geschichte und mit einem Soundtrack im Ohr, der mich so schnell nicht loslassen würde. Batuku, Funaná, Morna, Coladeira, die Musik der Unabhängigkeitsbewegung, die vielen tollen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler. Bis heute höre ich sehr oft kapverdische Musik. Ich erinnere mich an meine Reise zurück und ich staune, wie sehr der jahrhundertelange kulturelle Einfluss der umliegenden Kontinente die Musik auf den Kapverden mitgestaltet hat. Wie ein Schwamm hat dieser insulare Mikrokosmos alles aufgesogen und etwas ganz Neues, weltweit Einzigartiges daraus gemacht. Während meiner Schulzeit habe ich mal meinen Deutsch- und Philosophielehrer gefragt, was denn überhaupt Musik sei und warum sie uns so berühren kann. Er antwortete:
Musik, das ist Rhythmus und Harmonie.
Heute verstehe ich, was er damals meinte. Der Rhythmus steht für den Herzschlag des Lebens, für etwas, das nicht aufhören darf, aber irgendwann zwangsläufig aufhören wird. Die Harmonie in der Musik steht für die Sehnsucht nach Harmonie im Leben, dass dieser Herzschlag nie aufhören möge. Wie in den Liedern von Cesária Évora.
Eine Musikgeschichte der kapverdischen Inseln. Das war eine Passage von Igor Basic. Es sprachen Christian Heller, Ursula Schmitz und der Autor. Technik Lukas Fritz. Redaktion Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.